Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Let Me Introduce You to German Edition. Ich bin Melanie und mein Gast ist Kami Hensel. Kami war in seinen Anfängen als DJ und Booker tätig und lebte über 10 Jahre in Asien, wo er dank Photoshop-Kopie seinen Weg zum Grafikdesign fand. Mittlerweile ist er selbstständiger Designer und hat sich mit seinem charakteristischen Collagenstil unter dem Namen You Know Me Well als Künstler etabliert. Wie das eine zum anderen führte und was eine Idee für Handtücher mit seiner Künstlerkarriere zu tun hat, hörst du gleich. Du bist ja ein richtiger Tausendsasser. Es ist gar nicht so einfach, einen Einstieg zu finden, weil du schon so viele Dinge gemacht hast. Ich glaube, begonnen hat eigentlich alles damit, dass du als DJ tätig warst. Stimmt das?
Naja, die kurze Antwort wäre natürlich ja. Natürlich habe ich irgendwann mal Abitur gemacht und war in der Grundschule. Aber ich komme halt aus Countryside-Verhältnissen. Die Schweizer kennen es vielleicht, die Verlängerung aus Basel raus, wenn man nach Deutschland fährt. 60 Kilometer weiter irgendwie so den Vorberg befahren. Und da passiert halt nicht so viel, würde ich sagen. Aber wenn man natürlich in so einer Gegend aufwächst, wird man halt kreativ, glaube ich, weil man sich halt irgendwie selbst irgendwie beschäftigen muss oder möchte. Und ich habe da halt irgendwie für mich Hip-Hop entdeckt und habe dann so als 14-Jähriger halt all das gemacht, was man so als Hip-Hop-Fan macht. Also Graffiti, Breakdance, irgendwie so auch versuchen zu rappen. Und bin dann aber wegen Lack of Talent beim Plattenkaufen hängen geblieben. Da wurde mir dann aber irgendwann mal gesagt, dass sich das irgendwie scheinbar ganz gut anhört, wenn ich das dann aber so mache, wie ich es mache. Und hab dann quasi so ein Doppelleben geführt. Also halt erstmal quasi so mein Abitur-Star-Sein und Gymnasium und irgendwie so mit den Dorfjungs abhängen. Und aber gleichzeitig halt, das hört sich jetzt natürlich jetzt mit 43, irgendwie nachdem ich irgendwie 20 Jahre Großstadtleben hinter mir habe, nicht mehr so krass an, aber zu dem Zeitpunkt nach Karlsruhe fahren und dort quasi so am Europaplatz rumhocken mit seinen Hip-Hop-Kumpels, war das natürlich so eine feine Sache. Und da war halt irgendwie klar so, es wird bei mir nicht irgendwie das Lehramtsstudium oder irgendwie das BWL-Studium. Es wird dann halt eher irgendwas mit Musik. Aber wir reden halt von 1998, 99. Da wusste keiner, was man mit Musik machen kann. Also das heißt, ich war dann ohne Internet irgendwie relativ schwach aufgestellt mit Eltern im Nacken, die halt gesagt haben, also entweder oder. Und hab dann irgendwie so, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, nee, halt irgendwie dann ausholen. Die Möglichkeit gehabt über einen Bekannten, der halt auch, den ich übers DJ-Dasein kannte, der gesagt hat, hey, hier in Hamburg gibt's so eine Firma, die macht so Promotion, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Promotion im Radio, Promotion im Fernsehen für urbane Künstler. Also die hatten damals auch so Künstler wie The Rasmus, aber auch die Fantastischen Vier, die haben damals Real to Real gemacht, die hatten auch Cool Savage, wir hatten Acro Berlin.
Also doch einige Künstler, die man kennt.
Ja, also ich war da ja 3 Jahre letztendlich. Ich habe da eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien gemacht und habe dann quasi in Hamburg gewohnt und habe dann aber halt parallel so meine DJ-Tätigkeit ausgeübt. Und wurde aber so in diesen Hip-Hop-Kreis nicht so aufgenommen in Hamburg. Woran es liegt, das mag ich jetzt nicht mehr zu beurteilen wissen. Aber hab dann mir so quasi meine eigene Bubble irgendwie gebaut und hatte irgendwie, da muss man halt auch Credits an meine Schwester und an meinen Bruder geben. Und wir mussten uns halt damals den CD-Player teilen. Ganz am Anfang, als man so quasi so seine Lieblingsmusik irgendwie gefühlt nur in Repeat hört, stundenlang, war halt irgendwie so meine Schwester eher so auf Nirvana, Grunge. Ich halt eher so auf den anfangs 90er Hip-Hop-Geschichten und mein Bruder war eher so Wieso. Und hatte dann das Gefühl, dass man das irgendwie auch alles miteinander verbinden kann. Und das waren so die Anfangs 2000er. Ich habe dann eine CD aufgenommen, eine Mix-CD. Also das haben damals DJs gemacht, die so quasi halt, man nimmt so einen Mix auf und verschickt es dann an Clubs oder halt an Festivals oder versucht es halt irgendwie für einen Zehner zu verkaufen, so ein bisschen, um sein Taschengeld aufzubessern. Und diese CD, diese Mix-CD, Radio Tuning, die war halt so ein Sammelsurium von Musik von allen Genres, aber halt in dieser typischen, in diesen Hip-Hop-Skills aufgenommen mit Scratchen und mit Backspins und halt mit irgendwelchen Remixen und Effekten. Und ja, das hat dann viele Leute eher so aus der Snowboard-Szene, aus der Festival-Szene, so auch von den ganzen Uni-Partys. Also im Prinzip hat das halt so die Leute eher bewegt, die ich eigentlich nicht so bewegen wollte. Zuerst, ne? Also Moment, die Geschichte geht ja länger. Ich dachte halt damals, Mensch, ich bin Hip-Hop-DJ, habe jetzt mal so einen Ausflug in diese Welt gemacht und das fand ich irgendwie auch ganz witzig, aber die Leute, die ich eigentlich beeindrucken wollte, dass so ein Sammy Deluxe mich anruft, sagt, geil, komm.
Werd mal DJ.
Sowas in der Richtung, die haben halt eher die Nase gerümpft, ne? Und haben halt irgendwie sich auch lustig über mich gemacht. Aber, und jetzt kommt halt natürlich das Tolle an der Geschichte, kamen dann halt diese ganzen Snowboard-Camps auf mich zu und halt, wie ich eben schon beschrieben habe, halt eher so die Alternativszene. Und die waren halt viel offener und haben halt gesagt, hey, komm nach Kempten, komm nach irgendwie nach Dortmund, komm nach Wien, komm nach Spanien, hier irgendwelche, wir haben 6 Wochen Sommerferiencamp. Irgendwie, also solche Orte waren auf einmal wurden für mich erschlossen, wo eigentlich zu dem Zeitpunkt nur House und Techno gespielt wurde. Hip-Hop war immer noch so in Startlöchern. Und wenn Hip-Hop gespielt wurde, war es meistens irgendwie ein amerikanischer DJ, der halt irgendwie DJ von ist, von DMX, DJ von Nas, DJ von Jay-Z. Die haben dann halt irgendwie immer die großen Bookings abgeräumt, aber so, dass jetzt ein Deutscher eingeflogen wurde irgendwo, das gab es halt eigentlich nicht. Aber weil ich halt diesen ich bediene alle Sound hatte, ohne jetzt irgendwie so ein Hitradio zu klingen, wurde ich auf einmal relativ schnell herumgereicht.
Du bist ja dann nach Shanghai ausgewandert und wie ist es dazu gekommen? Das hat ja auch damit zu tun, dass du als DJ tätig warst, oder?
Genau, ich war in Shanghai. Das mit den Daten, das stimmt alles nicht mehr so richtig. Es war wahrscheinlich 2001 oder 2002, der Sommer. Privat, also ich nenne das jetzt mal privat. Ich hatte immer so eine Faszination für Asien und wollte da unbedingt mal hin. War dann da
um Urlaub zu machen.
Genau, also ein guter Freund von mir hatte dort ein Praktikum gemacht. Den habe ich besucht, ich fand es super. Und habe gesagt, hey, bevor du hier wieder abreist im Sommer, würde ich dich gerne noch mal besuchen. Weil es war einfach so toll in Winterferien, sage ich mal. Und dort hatte ich diese besagte CD auch dabei und habe die so einem Typen in die Hand gedrückt. Und der hat dann relativ zeitnah mir eine Mail geschrieben und gesagt, hey, wir machen hier einen neuen Club auf. Genau sowas, wie du da machst, bräuchten wir, weil der Donnerstag ist pure Hip-Hop, der Samstag ist Techno und für den Freitag funktioniert irgendwie weder noch. Es funktioniert einfach nicht. Wir brauchen so ein Genre übergreifenden Sound. Und ich war nicht so wirklich glücklich in Hamburg, weil das war so der Zeitpunkt, als so die Napster-File-Sharing, der Peak war halt einfach die Musikbranche, zumindest da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die waren völlig überfordert mit der Situation, mit dieser MP3-Datei. Ja. Es wurde immer so von Gesundschrumpfen gesprochen, dass jetzt erstmal alle pleite machen müssen und dann überleben die Guten. Funny Side Note, meine Bude hat damals nicht überlebt. Es war auch eigentlich so die erste Lesson, die ich so gelernt habe im Leben, dass halt wenn dann irgendwie was schief geht, verlassen halt viele Ratten das Schiff. Aber es gibt auch wirklich ganz viele Leute, die einem trotzdem noch unter die Arme greifen. Die Buchhalterin von dieser Firma, die hat sich wirklich vorzüglich um alle Auszubildenden gekümmert, hat uns aufgeklärt, was jetzt passiert bei so einem Insolvenzverfahren. Wohingegen dann halt die Leute, die halt eher sich immer so gefreut haben, dass sie halt in der Musikbranche leben und diese Stereotypes, die man vielleicht so von der Musikbranche so hier und da mal aufgeschnappt hat, die auch gelebt haben, die haben sich natürlich dann als erste aus dem Staub gemacht, ne? Ja. Und haben uns dann halt irgendwie so, ich habe ja quasi noch eine Ausbildung gemacht, ich wusste ja gar nicht, fliege ich jetzt auch von der Schule, wenn ich jetzt keine Firma mehr habe. Und meine Schule war dann so kulant und hat dann halt gesagt, hey, mach jetzt halt erstmal noch die schriftliche Prüfung, wenn ich mich richtig erinnere, und komm dann im Sommer zurück. Und dann dachte ich halt, ja gut, okay, dann fliege ich jetzt mal nach Shanghai, mache diesen Club da und komme dann im Sommer zurück. Und im Sommer, also ich bin dann gar nicht mehr zurückgeflogen. Das hat sich dann zu dem Zeitpunkt schon erledigt, weil halt natürlich nicht nur, dass ich da quasi zum ersten Mal einen Job hatte, ne? Also es ist ja dann letztendlich auch ein Job. Ich habe vorher auch aufgelegt und Geld verdient, aber ich habe immer noch in einer WG gewohnt und das war für mich eher so Pocket Money, weil ich auch noch ein bisschen Support von meinen Eltern hatte und weiterhin ja auch so irgendwie so, ich hatte ja dieses Netz noch, wir haben vorher auch so ein bisschen geredet von diesem, der deutsche Staat greift dir ja unter die Arme und du weißt ja irgendwie, kennst die Spielregeln, sei es das, wenn du zum Arzt gehst oder wenn dich die Polizei anhält oder du weißt ja im Prinzip ganz genau, wie dein Land funktioniert und wie dein Umfeld funktioniert und wen du fragen kannst, wenn du ein Problem hast. Und wenn es am schlimmsten ist, hätte ich mich im Prinzip in jeden ICE setzen können und sagen, in 5 Stunden steht mein Vater am Bahnsteig und gibt ihm das Geld. Ich steige dann da aus. Das wäre möglich gewesen in Hamburg, sage ich mal. Worst comes to worst. Dieses Sicherheitsnetz, das war mir natürlich nicht bewusst, aber das hatte ich nicht mehr. Das war natürlich auf der einen Seite ein sehr krasses Freiheitsgefühl, auch ein wahrscheinlich so, wie sich jeder junge Mensch fühlt, wenn er seinen ersten Job hat und irgendwie seinen ersten Mietvertrag unterschreibt und so. Aber ich glaube, ich habe das halt das Ganze war vielleicht so ein bisschen on speed, weil es halt irgendwie in einem anderen Land war. Es gab zu dem Zeitpunkt wenig Google oder generell so Informationen, man so auswandert. Also heute mache ich YouTube auf.
Aber wie haben denn auch so, wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so, tschüss zusammen, ich wandere jetzt nach Shanghai aus und werde da Resident DJ und Event-Manager oder Veranstalter. Haben die Leute das irgendwie verstanden, was du da vorhast?
Ich glaube schon, ja. Weil, schau mal, also ich war ja dann zu dem Zeitpunkt auch, also in der WG, in der ich gewohnt habe, ich glaube, das kann man auch namentlich nennen, das war eine super WG, da war Danny Engel, der war zu dem Zeitpunkt der Manager von Wir sind Helden, Joma Viri Favik, die mittlerweile Team Überground oder Überground Hamburg macht, also die dann in die Werbeindustrie gegangen ist und Jung von Matt, ich glaube, Jung von Matt gemacht hat und dann Heimat Hamburg, also super krasse Karriere in der Werbebranche hingelegt hat. Und David Luther, der Chefredakteur von Monster Skateboard Magazin und mittlerweile, glaube ich, der Head of Marketing vom FC St. Pauli. Es war keine typische WG. Ach, natürlich schon eine WG, wir waren alle noch young Kids, so alle so Anfang um die 20, ne? Natürlich Danny damals mega erfolgreich, klar. Jo war, wenn ich mich erinnere, Praktikantin noch und hat echt krasse Zeiten reingeschoben in dieses ganze Werbeding. Auch wieder so zurück zu diesem Ding, also Hard Work pays off, glaube ich. Natürlich steckt man das einfacher weg mit 20. Aber zurück, genau, also mein Umfeld war natürlich eher bestärken und es war jetzt keiner so, was für eine Schnapsidee, geh zurück da, wo du herkommst und studier BWL und arbeit bei der Sparkasse oder so. Das hat keiner von mir erwartet.
Du konntest ja auch kein Chinesisch zu dieser Zeit, oder? Und hast wahrscheinlich auch nicht groß jemanden gekannt. Wie hast du dir dein Netzwerk da aufgebaut in Shanghai?
Ja gut, okay, das Chinesische, das kann man ja lernen, ne? Nach 10 Jahren China ärgere ich mich natürlich, dass ich nicht viel fleißiger war. Es ging relativ schnell, weil zurück ins 2001, 2 oder 3, als ich da gelandet bin, es gab weder Smartphones, es gab weder LTE oder sonstiges Mobile Internet. Das heißt, du konntest halt im Prinzip nur mit Informationen, die du schon vorher dir in irgendeiner Form rausgesucht hast, eine Google-Webbeschreibung oder halt irgendwie ein Gericht, das du essen möchtest oder eine Location, die du besuchen möchtest, musstest du halt vorher dein Research machen und wenn das falsch war, dann musst du dich halt mit Händen und Füßen quasi durchmanövrieren. Aber mir hat das Spaß gemacht. Also ich hatte ja dort auch keine, ich hatte ja keinen Zeitdruck. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin halt morgens aufgestanden und bin halt spazieren gegangen, bis halt die Sonne untergegangen ist. Und am Wochenende hatte ich halt eine Businesskarte, mit der Adresse für den Club, wo ich da halt irgendwie eingelaufen bin mit dem Taxi. Das ging schon. Und so den Orientierungssinn, den hatte ich schon. Das ist eher Norden, das ist eher Süden. Und wenn das Taxi halt zu lange in die eine Richtung fährt, wusste ich, ich glaube, ich muss ihm mal einen Tipp auf die Schulter geben und ihn bitten, einen U-Turn zu machen. Genau, und dann lernt man das halt irgendwann. A word a day war so, das war meine Erfolgsformel. Beziehungsweise ich bin zuerst in die Schule gegangen für ein halbes Jahr. Und dann war ich halt leider faul, weil ich nicht so einen richtigen Plan hatte, wie lange ich eigentlich bleibe, und dachte halt immer, ich bleibe so ein halbes Jahr, noch mal ein halbes Jahr, und dann gucken, wie es weitergeht, und hatte dann nicht mehr so die Motivation, nochmals richtig zu pauken, und habe mir dann so ein Vokabelset gekauft und habe dann, die ich so am Kühlschrank so festgepinnt habe, und habe dann so quasi so ein Wort am Tag gelernt, was dann aber auch gereicht hat, um so sich lokal zu verständigen, Gemüsemarkt, Taxi, solche Geschichten. Das Netzwerk war viel einfacher. Und das ist auch witzig, dass die Leute das immer mit so einer Faszination, boah, du bist da hingegangen und wie krass und überhaupt. Man muss sich das so vorstellen. Shanghai zu dem Zeitpunkt war, die Zahlen mögen jetzt vielleicht nicht ganz stimmen, aber um es einfach mal so in Relation zu setzen, 20 Millionen Chinesen und irgendwie 1 Million Ausländer. Und von den 1 Million Ausländern waren halt die Leute, die so getickt haben wie ich, wie eine Abschlussklasse. Also es gab dann halt ein paar Chefköche, die irgendwie so cool waren. Es gab halt ein paar Tänzer, es gab ein paar Architekten, es gab ein paar Produktdesigner. Und die waren halt alle so, da gab es halt eine Bar, die halt irgendwie so gecatert hat, wo dann alle zusammengekommen sind, aus der ganzen Welt. Wir haben uns am Anfang halt auch, weil die Schwulenszene halt in Shanghai auch so damals gerade so zum ersten Mal sich so öffentlich zeigen konnte und so erblüht ist. Und dann war das halt so ein quirliger Mix aus der Gay-Szene und so aus der Club-Szene. Da sind dann immer mehr und mehr Leute dazu gekommen und halt gefühlt alle waren entweder so Pioniere oder so Leute, die so in irgendeiner Form einen Wunsch hatten, irgendwas zu machen. Oder das krasse Gegenteil, dass sie halt irgendwie krasse Außenseiter waren in ihrem Land. Muss natürlich auch immer wieder dazu sagen, es gab kein Facebook, es gab kein es gab kein Instagram Live und alles. Also es war halt natürlich alles, du warst halt weg. Ne? Es gab auch keine wirkliche Handyverbindung. Also ich weiß, meine Eltern konnten mich, glaube ich, gar nicht anrufen. Ich musste dann immer so eine Nummer wählen, um rauszugehen. Und so, also es war halt alles noch so, man hat halt mal vielleicht mehrere Wochen voneinander nichts gehört. Ab und zu kam auch mal noch ein Brief, das war so, natürlich übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber es war halt noch so, man war noch nicht so 24/7. Die Leute haben sich natürlich auch erkannt auf der Straße, das klingt natürlich jetzt auch sehr flach, aber es war halt einfach so, da wusstest du halt, und die Leute waren alle wahnsinnig offen, und es war halt, siehst Guangxi, was wir so von den Chinesen adaptiert haben, also das Netzwerk, ja. so Vetternwirtschaft, klingt jetzt ein bisschen negativ, es war eher so, hey, du bist Designer, mein Kumpel macht eine Pizzeria auf, ich connect euch mal. Die Leute haben sich halt unheimlich gegenseitig geholfen, und das Beispiel jetzt halt irgendwie mit dem Designer, der halt irgendwie empfohlen wird von jemand für die Eröffnung von irgendeinem Restaurant, war nicht so, dass man sagt, aber jetzt schuldest du mir was oder du musst mir jetzt 10% von deiner Gage abgeben. Es war eher so, hey geil, ich kann meinem Kumpel was helfen. Im besten Falle erschaffe ich hier ein neues Netzwerk, eine neue Guangxi-Verbindung. Und so hat sich das irgendwie aufgebaut. Also Fun Fact, oftmals war es dann so, wenn ich immer so von meinem Dasein in China berichtet habe, haben mir die Leute immer gesagt, oh krass, da haben die Chinesen bestimmt voll abgezockt oder so. Ich habe gesagt, nee, tatsächlich wurde ich das erste Mal nicht bezahlt und abgezockt, wenn man das so nennen kann, als ich zurück in Deutschland war und mit einer Firma aus München gearbeitet habe. Die dann einfach gesagt haben, nach einer Woche, nee, zahlen wir nicht. Nimm dir doch einen Anwalt. Genau, ja. Also es ist natürlich sehr wirklich reduziert. Es war natürlich halt in Anbetracht, dass halt auch es kein LinkedIn gab und so, die Leute noch nicht so auf ihren Handys irgendwie gewohnt haben, ja. Also so auch geistlich, ne? Man ist offener hingegangen, man hat Leute angesprochen, man hat um Hilfe gebeten. Ich kann mich halt erinnern, dass Leute von Bekannten, der eine Weinbar hatte, dass die da einfach reingelaufen sind und gesagt haben, hey, ich bin XY, kann man hier arbeiten? Und das war gang und gäbe.
Und du hast ja dann, weil es dir ein bisschen langweilig wurde, nur am Wochenende zu arbeiten, auch noch was Neues begonnen.
Ich war tatsächlich halt ich war nicht happy mit der visuellen Darstellung, was wir so gemacht haben. Es war alles ziemlich billig. Also ich fand vom Sound her waren wir ziemlich weit vorne. Der Club hieß Pegasus, allein der Name, weiß ich nicht. Aber Credits an alle, die dort waren damals. Und dann habe ich halt angefangen, halt mir selber, beziehungsweise ich muss zurückrudern, ich habe zuerst mit einem krassen Designer gearbeitet, Nico Young, der mir eigentlich auch alles beigebracht hat, muss man so sagen. Und ich war eher so ein bisschen, das ist mir jetzt peinlich, wenn ich das so sage, Art Director, was natürlich nicht stimmt, weil der Typ weiterhin eigentlich der krasseste Designer ist, den ich kenne. Ich hatte halt das Glück, dass ich halt Ableton konnte und dann hatten wir halt so, okay, ich mache eine Stunde einen Flyer für dich und zeig dir, wie Photoshop funktioniert. Und parallel bringst du mir halt irgendwie Ableton bei. Wir tauschen MP3-Files. Das war ja damals auch noch so, dass man die Musik nicht von Spotify sich ziehen konnte und man irgendwie einmal am Tag irgendwie eine Push-Up-Notifikation bekommen hat, was gerade für eine neue Playlist. Man musste sich das alles irgendwie selber mühsam zusammensuchen. Und er hat mir halt geholfen bei diesem ganzen Onboarding in dieser Adobe-Welt. Tricks und Tipps und ich bin dem halt bis heute dankbar, weil im Prinzip auf diesen Samstagnachmittag-Sessions habe ich eine Karriere aufgebaut. Krass.
Und dann hast du eigentlich für den Club die Flyer selbst irgendwann gemacht.
Genau. Also hier wäre es vielleicht erster Learning Point für deine Zuhörer. man muss was machen, aber das ist nichts Neues, was man halt wirklich liebt. Und vielleicht muss man es halt auch machen, ohne Geld dafür zu wollen. Ich habe natürlich eine sichere, ich nenne es jetzt einfach mal Anstellung gehabt, also ich habe halt mein DJ-Money gehabt, hab da auch sehr gut verdient zu dem Zeitpunkt, bin dann auch schon so rumgereicht worden und habe China getourt und dann auch so Step-by-Step Asien und bin dann auch so gefühlt alle 3 Monate zurück nach Deutschland geflogen oder halt Europa, habe da Dates gespielt und habe dann diese Flyer eigentlich für Umme gemacht. Also beziehungsweise so Pocket Money, weil ich das eher cool fand, dass halt DJs, die ich auch bewundert habe, von denen ich Fan war, oder Festivals, die halt einfach gesagt haben, deine Signature gefällt uns irgendwie, hast du Bock für uns was zu machen? Und da halt Shanghai dann so Step by Step so ein Drehpunkt wurde, wahrscheinlich wäre das in einer anderen Stadt auch passiert, aber ich habe es halt nur in Shanghai erlebt. Und dort halt dann DJs aus New York vorbeigekommen sind, dann irgendwelche DJs aus Russland oder halt aus Frankreich, war halt auf einmal so dieses, geil, machst du für uns auch Flyer. Und dann hatte ich auf einmal so ein Klientel um die ganze Welt verteilt. Und das hat mich natürlich schon sehr motiviert, weil das halt, wie gesagt, Leute waren, die Sachen gemacht haben, die ich persönlich geil fand und hinter denen ich auch stehen konnte. Das ist vielleicht auch Learning Nummer 2, dass wenn man halt Sachen macht, die man persönlich auch gut findet für andere, hat man auch eher eine Motivation, das zu machen oder ist glücklich dabei. Und ich glaube, das ist halt immer der Key gewesen für mich. Damals wusste ich das nicht, dass so viele Leute strugglen, happy zu sein und sich wirklich jeden Tag irgendwie einen abbrechen. Und ich bin halt morgens aufgewacht und habe halt quasi einen Computer angemacht und habe angefangen, Design zu machen und Musik zu hören und das war es eigentlich. Ohne irgendwie mir dabei Gedanken zu machen, was hier eigentlich passiert. Was das Learning Nummer 3 ist. Wenn man gar keinen Businessplan hat, dann wird man halt auch relativ schnell ausgenutzt. Das ist mir dann halt früher oder später auch passiert. Um mal ein Beispiel zu nennen, dass halt ich über mein Netzwerk quasi fast bis an Katy Perry rangekommen bin. Und ich dann dort ein Artwork abgegeben habe für $150 und gemeint habe, Wow. Stimmt schon so. Wo ich mir gedacht habe, im Nachhinein, dass ich dann halt gesehen habe, dass das war eine weltweite Grafik dann. Ich habe auch gedacht, okay, das wäre auch fair gewesen, von der anderen Seite zu sagen, wofür der Flyer und das ganze Artwork und das Logo und so weiter und so fort. zur Verwendung. Ist aber nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut. Ich glaube, das ist okay, als junger Mensch, selbst wenn es als Erwachsener, nicht als Erwachsener, als älterer Mensch das passiert, no hard feelings, halt einfach weitermachen und daraus lernen und sich dann halt Gedanken machen, wie es einem halt das nächste Mal, vielleicht wird man dann schlauer.
Du hast ja dann aber nicht nur auch die Grafiken gemacht, sondern du warst ja teilweise auch noch so Location Scout für Fotoproduktion und sonstige Productions.
Tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist halt einfach dem zu verschulden, wie du mich vorhin gefragt hast, bist du da zurechtgekommen in China? Ne? Also halt, ich habe halt mir Stellen gemerkt und habe die dann so abgespeichert. Und wenn dann halt jemand gesagt hat, wir würden da gerne so einen Dampf in der Nudelecke abfotografieren, wusste ich halt gleich, nicht nur eine, sondern 10 Ecken, wo man den Blick so auf die Stadt hat oder den Blick dann so auf einen Fluss oder im besten Falle halt eine Brücke oder vielleicht noch ein cooles Neonschild irgendwie im Hintergrund oder so und konnte das halt relativ schnell abrufen. Hatte dann auch wieder, zurück zu diesem Guanxi-Thema, eine Frau, die eine Model-Agentur hatte und auch so Production so gemacht hat. Und die hat, ich sag das jetzt mal so bescheiden, mein Talent erkannt und hat mich dann wirklich darin gecoacht, wie man das auch auf einem professionellen Level dann halt abfotografiert, wie man das erklärt, wie man halt auch wirklich so, also man muss sich wieder zurückversetzen, das war alles, bevor man so eine Location mit Google Maps irgendwie einmal abgrasen konnte. Wie sind die Laufzeiten von, kann man da mit dem Taxi anhalten, können dort mehrere Autos parken, wie weit, wenn es in der Natur ist, muss man laufen, was gibt es für Stromanschlüsse, wie sind die Lizenzen, was muss man beachten, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter. Also so diese ganzen Sachen, die man ja, Location Scout kann ja jeder sein und sagen, da vorne links ist eine Bushaltestelle, kannst du ein Foto machen. Also es waren dann so, die hat mir auch gezeigt, wie man die Fotos macht, wie man das halt hinkriegt, dass man eine räumliche Vorstellung hat als Kunde. Hat dann auch halt gesagt, wie, dass man vielleicht zu zweit auch geht, dass man sich schon irgendwie auch dem Fotografen schon eine gewisse Hilfestellung gibt, wie man da die Art Direction von dem jeweiligen Fotograf abfotografieren könnte, weil oftmals waren ja solche Location Scouts auch erstmal so, man macht es halt, man schlägt was vor und wenn die es dann nehmen, dann kommt die Kohle. Und da habe ich dann halt ein, zweimal so Sachen gemacht und so wie das dann halt so ist, man macht es gut, man hat Spaß dabei und dann wurde ich halt so wieder so weitergereicht. Ich glaube halt auch und das muss man halt auch ehrlicherweise dazu sagen, ich hatte halt auch das Verständnis von einem westlichen Menschen. Das klingt jetzt so bescheuert, aber ich habe halt einen Brief bekommen und wusste halt ganz genau, was halt ein Label aus Europa, Amerika möchte oder Brasilien auch viele, wohingegen meine asiatischen Kollegen halt dann oftmals das nicht verstanden haben. Graffiti gab es ja nicht in China. Das so diese Darstellung so von Street und Grimy und Urban, das wollten Chinesen zu dem Zeitpunkt gerne nicht zeigen. Also die waren ja sehr stolz auf ihre moderne Architektur und auf ihre High-Rise-Buildings und auf ihre clean, alle aufgeräumten irgendwie Ecken und wollten dann immer solche Sachen irgendwie so gerne zeigen, wohingegen halt wir Europäer genau dieses gefeiert haben, dieses, hier steht irgendwie ein super altes Haus, es ist halb zerfallen, da kocht irgendwie so eine Omi noch irgendwie verrückte Gerichte raus und nebendran kann man gefälschte Nike-Schuhe kaufen, das ist ein Mega-Shot so, ne? Und das hatten die natürlich, das war natürlich der Vorteil, dass ich aufgrund von der westlichen, ich nenne es jetzt mal Ausbildung, kulturellen Ausbildung, die ich halt genossen habe oder mir eingeimpft wurde, je nachdem, wie man es sehen möchte, konnte ich natürlich solche Jobs dann relativ einfach mit Bravour meistern, genau.
Du bist ja eigentlich immer auch so aus deiner Komfortzone gegangen. Also es waren ja auch oft Dinge, die neu waren. Ist das nie etwas, das dir Mühe bereitet hat?
Das war mir nie bewusst. Also wenn man das jetzt so sagt, ja, wahrscheinlich schon. Aber ich suche gerade nach so einem geilen Quote. Love the problem. Ja, ich glaube, aber die Hälfte habe ich irgendwie wegvergessen. Aber Love the Problem, das trifft es zu. Also es war mir irgendwie immer zu, das war mir gar nicht bewusst. Also Beispiel, ich habe für Condé Nast mal die Aufgabe bekommen, für eine Schauspielerin, die dann in Amerika vor allem sehr erfolgreich wurde, Schauspielerin, Model, Liu Wang, so quasi so ihren Werdegang, wo sie geboren ist, wo sie zum Kindergarten gegangen ist, Schule, Universität, ihre Zeit dann im chinesischen Staatsballett in Peking und so, den zu recapturen mit den jeweiligen Locations. Und das war natürlich eine wahnsinnige logistisch komplexe Aufgabe. Als sie mir gesagt haben, willst du das machen? Hab ich gesagt, ja klar. Keine Ahnung, wie ich das machen soll, und habe dann wirklich halt mit dem Zug einmal das ganze Land bereist. Gar nicht, weil jetzt so ich Geld sparen wollte, und mir war das wichtig, um irgendwie so wie hat man das früher gemacht?
Verständnis zu kriegen.
Um das Verständnis so über dieses The Long March irgendwie in irgendeiner Form. Aber ich wusste weder über den Long March Bescheid, noch das war einfach so ein Gefühl, und dachte, ich glaube, ich mache das jetzt, und dabei gucke ich aus dem Fenster, und dann habe ich das gemacht. Habe dann halt auch viel Fotos gemacht und so, und habe das dann irgendwann eingereicht, und die haben das auch wirklich eins zu eins so genommen. Ob das Zufall war, ob ich das genauso in Amerika hätte machen können oder in Deutschland, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich sehr, sehr verbunden gefühlt mit meiner Aufgabe, so als One-Man-Show so durch das Land zu tingeln. Wahrscheinlich auch hier zurück zu dieser ganzen DJ-Geschichte. Das ist ja auch ein Grund, warum ich mich irgendwann von dieser Welt so ein bisschen verabschiedet habe. Die kann natürlich manchmal schon sehr wild sein. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich komme so von der Countryside. Ich war halt immer so ein Hip-Hop-Lover. Also mir dieses ganze Club-Thema, das habe ich natürlich schon eine Zeit lang mitgemacht. Aber primär ging es mir um die Kunst. Und dieses ganze sich Champagne mit so Sparkles und irgendwie Shots für alle und dann halt noch irgendwie Drogen und so. Das war nie meine Welt, und ich habe mich dann halt natürlich einfach, weil meine Arbeitszeiten so waren, war ich halt mit sehr viel von diesen Leuten umgeben, und war natürlich im Mittelpunkt, ne? Also klar, als DJ. Und das war dann für mich wahrscheinlich so ein Sabbatical. Wenn man das jetzt halt so in ein Wording reinpressen müsste, war das, hey, geil, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, hier quasi das Land zu bereichern. Es war dann nicht nur so, es waren viele andere Jobs, aber der war wahrscheinlich der speziellste.
Und warum bist du schlussendlich wieder nach Deutschland zurück? 10 Jahre warst du da, oder?
Ich war so plus minus 11 Jahre, ja. Also ich habe dann noch ein Jahr in einem Casino gearbeitet, so als Assistant to Creative Director. Das war natürlich auch sehr wild, ne? Also so gefühlt 24 Stunden Tag. Ich habe eben auch im Casino gewohnt. Also das war das Venetian, das kann man bestimmt auch sagen. Ich habe da viermal die Woche aufgelegt und habe dann aber auch sehr viel so Grafikkram und so Ideen und Konzepte halt für Entertainment eingereicht. Hatte auch wirklich hier wieder auch einen super Mentor, der auch wirklich mir ganz viel Vertrauen geschenkt hat. Und der hat wirklich halt mir so vertraut und hat mir aber auch so erklärt, warum manche Sachen halt vielleicht nicht funktionieren, die ich mache oder gemacht habe, ohne mich jetzt irgendwie dafür gleich irgendwie vor die Tür zu setzen. Und hat mich halt eher so wirklich geschoolt. War dann auch traurig, als ich nach einem Jahr gesagt habe, ich glaube, das ist halt doch nichts für mich. Aber wir sind bis heute immer noch befreundet. Ich glaube, da war halt dann letztendlich so der Overkill für mich von dieser ganzen Szene, weil es war dann halt wirklich alles andere als Kunst. Es war halt wirklich nur noch Cash, Money. Und
das, was im Hip-Hop besungen wird,
ja, hast du dann erlebt. Ja, natürlich, das ist witzig, ne? Dass halt dieser Traum von, den halt alle Rapper so irgendwie so bezirzen, der, naja, letztendlich war es ja nicht mein Geld, das war das Geld des Casinos und das Geld der Zocker, ne? Ich würde es auch gar nicht sagen, menschlicher Abschaum, es war einfach, es war stumm, es war ich würde es so beschreiben, dass tatsächlich, du bist da reingegangen, das ist ja ein, ich glaube, das Venetian ist auch eins der größten Gebäude der Welt, so einfach von der Masse, was die so an Quadratmeterzahlen bebaut haben. Und es gibt da ganz viele faszinierende architektonische Highlights. Aber letztendlich, es war so ein mega Gewusel, aber wenn man sich hingestellt hat, war es stumm für sich selber, weil halt jeder so egoistisch für sich selber war und jeder wusste, und ich habe das ja beschrieben mit diesem Guangxi und dieses gegenseitige sich unterstützen und sich gegenseitig irgendwie so unter die Arme greifen, das war halt da das komplette Gegenteil. Also es war halt, Banksy hat es halt damals richtig betitelt mit dem Exit through the Gift Shop, und du hast dich halt aber in dem Ding, das ist halt ein Labyrinth und es gibt mehr als einen Ausgang. Du kommst da einfach nicht raus, ohne in irgendeiner Form eine Nutte mitzunehmen oder dein ganzes Geld drin zu lassen oder dich völlig zu betrinken oder halt irgendwie auf ridiculous Louis Vuitton-Klamotten zu kaufen. Egal was, es war einfach so von allem crazy. Too much. Und ich wurde aber gut entlohnt und habe dann nach einem Jahr gesagt, ich glaube, ich habe jetzt genügend gespart, nennen wir es mal so bieder, wie es war. Und ich glaube, ich würde jetzt gerne nochmal auf die Schule gehen. So, und das war eigentlich so die Idee, weil ich ja meine Ausbildung nicht gemacht habe und halt irgendwie auch immer so das Gefühl hatte.
Ach ja, stimmt, weil du ja gar nicht zurück bist.
Genau, ich habe die ja gar nicht beantragt. Also ich hatte halt dann quasi so eine halbe Ausbildung irgendwie in der Tasche, die mir, glaube ich, auch heutzutage gar nichts mehr gebracht hätte. Ja, und war halt so im Kopf so, ich glaube irgendwie auch mit Asien ist durch. Also es war natürlich eine Entscheidung, die ging ein bisschen länger. Ich bin dann auch nicht sofort weitergezogen. Ich bin dann erstmal nach Hongkong. Hier auch wieder an der Stelle Credit an die Jungs Maximal Concepts. Das ist auch noch eine Bekanntschaft aus meiner Clubzeit. Der Junge war bei mir immer feiern. Und der hat mich dann auch immer in seinen Club nach Hongkong gebucht und hat irgendwann auch halt spitz bekommen, dass ich so Hip-Hop-Flyer mache. Ich habe für die dann Hip-Hop-Flyer gemacht, und als ich dann in Hongkong quasi war halt so die bescheuerte Frage, kannst du auch ein Logo oder kannst du halt auch so ein Interior-Konzept und so. Und das ist halt so eine Sache, die habe ich damals aus China gelernt. Jemand sagt halt einfach ja. Und guck dann.
Fake it till you make it, eigentlich.
Und guck dann, wie man das Problem in irgendeiner Form lösen kann, ja. Und so bin ich dann halt relativ schnell wie die Jungfrau zum Kind halt in Interior Designs reingerutscht. Hab dann halt auch wieder ganz schnell gelernt, wie produziert man Möbel, wie produziert man Bars, also halt, wie werden Sachen gefräst, wie werden Custom, was auch immer, Servietten, Schürzen, Cutlery. Teller, also halt alles, was so ein gebrandetes Restaurant oder eine Eatery in einer Mall mit sich bringt oder halt irgendwie ein Beauty-Salon, was habe ich noch gemacht, also eher so solche Geschichten.
Und da hast du eigentlich von A bis Z, also ist das ganze Branding, sowie auch eben das Interior-Design, alles miteinander.
Naja, Interior-Design war halt, das Interior-Design in Asien, also für die Leute, die ich das damals gemacht habe, war dann eher so, okay, du nimmst halt ein Moodboard und du schmeißt halt dann Photoshop an und kickst halt aus Photoshop irgendwie alles raus und gehst dann halt mit diesem Bild in die Factory und guckst dir halt die Samples an, und die haben dann halt wahrscheinlich jemand, der halt CAD konnte, und haben dann dir das halt einmal als Mockup irgendwie, Entschuldigung, dargestellt. Und oder du bist dann halt einfach so Samples rausrufen gegangen und hast dann halt wirklich am Sample selber Hand angelegt mit Farbe oder halt irgendwie so, wir nehmen den Stuhl, aber wir wollen die Stühle von da unten haben, und dann bring mir noch irgendwie den und den Lack, und dann hast du halt irgendwie vor Ort irgendwie halt Sachen auseinandergenommen. Und das hat auch schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war halt dann so, dass ich dann halt irgendwann so das Gefühl hatte, und das habe ich immer noch, ich will ja unbedingt was Eigenes machen. Ich hatte halt immer das Gefühl so, ich bin immer irgendwie krass involviert in diese Prozesse, und nach 6 Wochen gebe ich halt eine Mappe ab und dann bin ich aber raus. Und im besten Falle werde ich halt nochmal angerufen, wenn die wieder was Neues machen wollen, aber so dieser Prozess, dieses wir sind halt ein Team und jetzt bist du wieder raus, das hat mich dann irgendwann gekränkt. Ich war halt so, irgendwie ist es halt irgendwie immer das Gleiche, das wiederholt sich. Ich glaube, das wissen auch viele andere Designer. Und ich war dann halt irgendwann so, ja, aber es wäre irgendwie auch geil, irgendwann mal so einfach zu bleiben und vielleicht das mitzunehmen, diesen Fame oder halt diese Ruhe, die dann vielleicht irgendwie entsteht. Das war so ein Gedanke, weil letztendlich war ich halt dann auch so, naja, was ist denn, wenn ich irgendwann nach Deutschland zurückgehe oder nach Europa? Da bin ich ja weiterhin so der Schulabbrecher, ne? Das konnte ich auch nie wegbekommen, habe ich bis heute auch nicht so wirklich wegbekommen, trotz 2 Kinder und verheiratet und irgendwie gefühlt, wer soll jetzt noch kommen und irgendwie nach meinem Abi-Durchschnitt fragen und sagen, oh, das war aber nicht so geil, ne? Ich habe dann halt einfach gedacht, ich gehe jetzt nach New York, weil ich hatte dann auch eine Freundin oder eine Beziehung mit einem Mädel, die zurück nach New York gezogen ist. Und habe die halt voll oft besucht, hatte halt auch wieder hier mein zweites Standbein, geil, irgendjemand bezahlt meinen Flug nach New York, ich kann da auflegen und ich kann bei ihr übernachten. Und die Amis sind natürlich nicht so easy peasy mit dem Come and Go. Die haben dann nach dem dritten Mal gefragt, what's going on here? So, was machst du hier eigentlich immer? Und dann dachte ich, naja, aber ich habe schon Bock. Ja, dachte so, ich glaube, ich habe jetzt okay angespart so. Ich gehe jetzt für 2 Jahre nach Amerika, mache da so eine schulische Ausbildung in so einer Art School, mir da einige rausgesucht und habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass ich halt nicht vorankomme mit meinem Plan, weil halt irgendwie ich in Hongkong sitze und es andauernd irgendwie wieder so eine Anfrage reinkommt. Und dann habe ich halt irgendwann an Weihnachten bei meinen Eltern zurück im Schwarzwald einfach so den Entschluss gefasst. Die Welt war auch einfacher geworden, die Welt war kleiner geworden, es gab Airbnb, man konnte einfach sagen so, da wohnt jetzt irgendjemand in meiner Wohnung drin, ich kann die mal behalten, das kostet mich kein Geld. Und gleichzeitig kann ich aber auch mal so in eine neue Stadt fahren und dort einfach irgendwo anfangen, mich zu kümmern. Und habe dann Berlin ausgewählt. Es ist nicht so, dass ich niemand kannte in Berlin, aber ich dachte halt, die Vorteile liegen so auf der Hand. Ich kann mich hier halt auf Deutsch irgendwie informieren, zu Visa-Status für Amerika. Ich kann halt auf entspannt eine Mappe machen. Das war halt auch noch schweinegünstig alles. Ich habe keine Ablenkung. Ich habe kein Business dort. Und mache da einfach halt so meine Mappe. Und sobald die dann irgendwie, ich das Gefühl habe, damit kann ich mich bewerben, bin ich halt raus. Und dann gehe ich noch einmal nach China und löse dann meinen Kram auf und fliege dann dort von dort direkt nach Amerika. Genau.
Und dann?
Da habe ich meine Frau kennengelernt im Club. genau, und dann war ich in Berlin und war halt irgendwie schlecht drauf. Nicht wegen Berlin selber, sondern halt einfach so, hey, hier ist halt irgendwie, ich war schlecht drauf. Und dann hat halt irgendwann meine Frau zu mir gesagt, die halt 7 Jahre jünger ist, also damals noch meine Freundin, noch im Studium und ich würde das mal so behaupten, die relativ grün hinter den Ohren, hat mir dann so einen Einlauf gegeben, was ich denn von der Welt erwarte und von Berlin. Und wenn ich halt nach Amerika gehen soll, dann soll ich jetzt halt gehen. Und wenn ich aber hier bin, dann soll ich jetzt halt die Fresse halten. Also wirklich, es war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, was für eine Göre, dass die sich das rausnimmt, so mit mir zu reden. Die hat keine Ahnung vom Leben. Ich habe hier so 10 Jahre Asien auf dem Buckel. Ich bin Mr. Super. Aber natürlich hatte sie recht, ne? Also point blank. Also ich war wirklich eingeschnappt. Und das war dann aber Motivation halt irgendwie, halt doch in Berlin irgendwie zu bleiben und halt irgendwie so zu sagen, naja, okay, dann probieren wir einfach mal, ob Berlin mithalten kann. Und das war dann halt in Berlin, da ging das halt so los, dass dann halt auch Leute sich so selbstständig gemacht haben. Hier auch wieder das DJ-Netzwerk, einfach geil. Leute, die halt irgendwie auch so ein bisschen die Schnauze voll hatten, so wie ich, die dann ein T-Shirt-Label gemacht haben oder auch ein Festival oder ein Restaurant oder irgendwie in der Familie jemand hatten, die gesagt haben, hier macht jemand sich selbstständig von Bekanntenkreis oder so. Und die kannten halt niemanden und haben gesagt, naja, müssen wir halt diesen DJ anrufen. Da habe ich dann halt relativ schnell da weitergemacht, wo ich in Hongkong aufgehört habe. Natürlich auf einem angenehmeren Level und bin dann halt krass viel gereist mit meiner Frau. Es war schon geil. Und das muss man schon dieser Stadt Berlin dann halt die Credits geben, weil ich meckere halt manchmal so ein bisschen über Berlin. Aber so in München hätte man das nicht machen können mit der Monatsmiete oder in einer anderen Stadt wie Zürich oder so, dass man sagt, so jetzt 2-mal im Jahr, also meine Frau kommt ursprünglich aus Bangkok, 2-mal im Jahr nach Bangkok fliegen und dann zwischendurch noch nach Tokio und mehrere europäische City-Trips und dann auch mal nochmal schnell nach Amerika oder so. Das hätte sich mit so einem aktuellen Mietpreis oder halt damals, der schon deutlich höher war in anderen Städten, anderen Ländern, hätte man das nicht machen können. Und deswegen war das irgendwie eher so, ich bin in Berlin, aber ich bin irgendwie auch nicht so wirklich da. Und die Jobs covern halt genau das, bis ich dann halt irgendwann auch so die Schnauze voll hatte. Wo man dann halt auch so wieder das Gefühl hatte, man jagt halt irgendwie so den Laserpointer wie eine Katze. Es ist ein geiles Spiel, aber ich werde das Ding halt nie fangen. Ja? Und da war ich dann natürlich dann halt, ich will jetzt nicht sagen zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, aber es ging ja dann so, diese Startup-Bubble ging dann los. Ich glaube, wir reden so über die 2014 oder sowas. Und da habe ich mir dann auch so Gedanken gemacht, wie könnte, was für ein Startup könnte ich machen. War dann in diesem Accelerators mit drin, in diesen Coworking Spaces und so, und hab da auch zum Teil saucoole Leute kennengelernt, aber war so von diesen ganzen Business-Ideen und halt natürlich die Leute haben mich dann immer eingekauft, so mit, lass uns mal das Konzept aus Amerika, das ist super erfolgreich, kopieren auf Deutschland mit Low Budget und irgendwie Lean Approach, und das kann man schon mal mitmachen. Und ich habe dann irgendwie auch so auf meiner Seite eine kleine Firma aufgebaut und habe mich dann eher so halt auf diese Leute spezialisiert. Habe dann halt irgendwie, so blöd wie es klingt, WordPress-Seiten gemacht. Auch nicht wenige. Aber davon bezahlt man halt die Miete und davon arbeitet man viel. Ich hatte dann eine schlaue Idee in meinem Kopf für ein Startup, das jetzt tatsächlich auch, das war 2016 und es kommt jetzt auch dieses Jahr, wird es rausgebracht.
Nein,
manchmal ist, ja, manchmal ist der Weg dann halt auch wirklich lange. Und hatte aber so das Gefühl, ich weiß auch nicht warum, dass ich das nicht einfach so machen kann. Ich hatte irgendwie nicht, excuse my language, nicht die Eier dafür. Ne? Und habe mich dann aber auch so in meinem Designer-Denken viel zu sehr verzettelt. Und hab dann einfach nur Logo gemacht für 3 Monate und keine Ahnung, dieses ganze Business-Ding, weiß ich auch gar nicht, ob ich das richtig gemacht habe, war in Portugal zum Sourcen und auf jeden Fall kam ich auf so eine Nummer, 127.000 Euro, die ich brauche als Startkapital. Ja. Und also ich war wirklich so, dann auch so erschlagen von dieser Zahl, was heutzutage würde ich sagen, okay, es ist halt 127.000, das kriegt man schon irgendwie zusammen, wenn das so eine geile Idee ist. Aber das hat mich irgendwie fix und fertig gemacht. Und anstatt halt einfach zu sagen, hey, jetzt einfach hinsetzen und diese Idee weitermachen und halt take the money and run, diese Firma, die ich da hatte mit diesen Webseitengeschichten, die auch okay funktioniert hat, einfach Sitzfleisch durchziehen, war ich so, nee, ich muss jetzt diese Firma verkaufen in Anführungszeichen, die muss jetzt weg und ich muss jetzt Kunst machen. Ich muss leider lachen, weil es halt wirklich so, es ist wirklich so, hätte meine Frau das aufgeschrieben, dann würde sie es genauso vorlesen und sagen, ja, das hat er genauso gesagt. Muss jetzt Kunst machen, weil als Künstler habe ich die Möglichkeit, an Celebrities und Influencer und Models ranzukommen und kann denen dann quasi mein Produkt in die Hand drücken.
Die ach, Geschichte auch schon mal. Von deiner Business-Idee,
ja,
dass
ja.
Du, ach
ich
so.
Ich kann es natürlich auch sagen, es ist kein Spoiler und es ist witzigerweise, weil ich mich gerade sehr intensiv mit dem Thema beschäftige. Aha. Ich habe halt gesagt, ich will Handtücher machen. Ich hatte halt die Idee, keiner hat ein Lieblingshandtuch und zu dem Zeitpunkt ging halt auch, das war die Duckface-Area. Ich weiß nicht, ob man sich da noch erinnert, das hatten wirklich alle, inklusive ich selbst. Wir haben Duckface-Selfies gemacht und im Hintergrund waren ohne Ende Handtücher. Auf dem Kopf, im Badezimmer bei irgendwelchen Beauty-Tutorials, die lagen auf dem Boden, die waren über Badewannen gehangen, die hingen am Handtuchhalter, über die Duschwanne, die Leute haben angefangen, so die Gym-Culture wurde so populär gemacht. Es gab es natürlich schon vorher Gyms, aber so auf einmal sind die Leute
sind ins
Gym gegangen, haben Selfies gemacht, haben ihre Handtücher um den Hals und so weiter und so fort. Es war auf einmal Hip Yoga zu machen und nicht nur im Studio, sondern halt auch im Park. Die Leute haben halt irgendwie angefangen, Europa so zu entdecken. Griechenland war auf einmal ein Thema. Die Leute sind halt irgendwie in Mykonos irgendwie rumgehüpft. Und ich hatte so das Gefühl, alles, was ich sehe, sind Handtücher. Keiner kann mir sagen, was ist deine Lieblingshandtuchmarke? So, das hat mir bis heute keiner beantwortet. Es gab von Umfragen, die ich gestartet habe, gab es natürlich schon Marken, die gedroppt wurden. Ich will das jetzt nicht so verkaufen, als ob es keiner gemacht hätte oder keiner wusste. Aber es war dann doch eher so eine Frage, die die Leute so zum Grinsen oder zum Schmunzeln gebracht hat. Und da war ich halt so, ja gut, okay, also hier ist auf jeden Fall ein Case.
Und deshalb hast du gedacht, ich mache jetzt Kunst, um diese Leute zu erreichen, die bekannt sind, damit die dann meine Handtücher kaufen. Das habe ich richtig verstanden.
Ja, also es war so ein bisschen so meine Idee, dass ich halt dachte, ich gehe so mit der Hintertür rein. Man ist halt einfach selber irgendwie in dieser Welt. Man hat die Möglichkeit halt irgendwie halt einfach da irgendwie so einen Access zu haben, ohne halt irgendwie als Brand oder als Marke da anzuklopfen. Und ist halt, jetzt spricht halt wieder der Hip-Hopper von 1995, man ist halt real. Also es war mir halt sau wichtig, ist es mir immer noch, halt keinen Scheiß zu machen, ja. Und dass die Sachen halt auch cool sind, sowohl von der Ästhetik. Und das war halt so ein ewiges, der Hund beißt sich in den Schwanz vom Packaging her bis zum Produkt selber, zur Webseite, das Logo, die ganzen Add-ons. Ich hab dann halt, das sind auch so Sachen, die erzähle ich jetzt gerne, weil das hat mir auch jemand mal anders gesagt, man muss die Sachen raushauen, damit man sie macht. Ich hatte dann auch die Idee, das Tag, dass man so quasi, also das Kleidungstag,
ja,
dass das halt als ein Stück Seife ist. Ich war mit meiner Frau in Istanbul und ich bin da halt voll auf Seife hängen geblieben und habe dann halt so schöne Soapbars gesehen, Organic und whatnot. Und die haben halt so geil so reingepresst irgendwie, vielleicht mit einem heißen Stempel oder sowas, haben da halt so rudimentär, ganz brutal, aber irgendwie so trotzdem voll schön so ein Trademark so in die Seife reingebrannt. Ich so, boah, das ist so geil. Und genau das soll halt quasi mein Tag sein, dass die Leute halt quasi so ein Benefit haben, wenn sie dieses Handtuch kaufen, dass halt die das nicht in den Müll schmeißen, sondern quasi da so, mein Logo ist drauf, ist erkennbar. Und die haben halt dann so einen Mehrwert und können dann halt quasi dieses Stück Seife benutzen. Und so eine Idee, es ging halt weiter. Und dann habe ich nicht nur nach Packaging gesourced und nach einem Handbuch, dann war ich auf einmal irgendwie in der Türkei und habe mir Seifenfabriken angeguckt. So, ne? Und das hat halt irgendwie kein Ende gefunden. Bis ich habe mir so ein bisschen was angespart und das war dann irgendwann weg. Und ich habe natürlich auch alle Kunden vergrault, so mit dieser Einstellung so. Oder halt natürlich wollte ich auch nicht mehr. Und dann war ich halt auch so, naja, was mache ich jetzt? Ja, und dann hatte ich halt diese Kunstflause in meinem Kopf, dass ich jetzt Kunst machen muss. Also nicht so, ich mache das jetzt mal so als Hobby. Mhm. Und habe dann auch, das bin da relativ Branding, mit einem Branding-Aspekt rangegangen. Hatte dann auch relativ, auch wieder über dieses DJ-Netzwerk, ist ja verrückt, dass das wirklich mich mein ganzes Leben lang verfolgt, hatte ich dann direkt auch einen Art Buyer aus Peking. Ich mache jetzt so ein bisschen fast forward, der dann gesagt hat, ich habe da so eine Convention in Shanghai, wo das passen könnte. Ja, dann hatte ich halt diese erste Show in Shanghai, die war dann direkt ausverkauft. Und das motiviert einem dann natürlich. Okay. Und dann ging das relativ schnell weiter, dass dann halt dort eine Galeristin aus Peking sich gemeldet hat, die mich dann halt auch gleich so auf so eine Travel-Show, nenne ich das einfach jetzt mal so, mitgenommen hat, wo auch Künstler aus England und Amerika mit dabei waren. Dann kam über die so ein bisschen so ein Amerika-Netzwerk, gepaart mit so einem auch wieder so ein DJ-Kontakt, der gesagt hat, hey, hier ist so ein Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, für den lege ich immer auf so exklusiven Partys auf und der verkauft so für so ein Upper-Klientel, verkauft der so Rolex-Uhren, so customized Jewelry. Geil. Und der sucht immer so nach so Kunst, um halt diese VIP-Events
so speziell zu machen,
genau. Und der arbeitet mit so einer Handvoll so von Graffiti-Artists, aber das, was du so machst, das könnte irgendwie auch ganz spannend sein für den. Meistens war das dann halt so, dass halt der Wert dieser Uhren, der um ein X höheres war, wie halt diese Kunstwerke. Und dann war es halt so, hey, wenn du die Uhr kaufst, dann nimm halt irgendwas mit hier, so auf die Art. Nimm eine Handtasche mit, nimm ein Bild mit, so, keine Ahnung, krasser Spa-Gutschein oder irgendwas einmal. Und da waren krasse andere, so Customizer und so Jungs da mit dabei, die dann auch wieder super cool für mein Netzwerk waren. Und so bin ich ja dann auch an diese ganzen Celebrities zu dem Zeitpunkt so in Amerika rangekommen.
Aber dein Plan ist eigentlich voll aufgegangen.
Tatsächlich ist er aufgegangen, aber ich hatte dieses scheiß Handtuch nicht dabei, weil ich halt völlig überfordert war. Ich habe mir das ja auch so, weißt du, ich dachte ja nicht, zurück zu diesem Business, Thema, das habe ich damals auch noch nicht verstanden. Ich sehe das jetzt wie andere Künstler, die parallel mit mir angefangen haben, mit so einer gewissen Struktur daran gegangen sind, wie sau erfolgreich die sind. Und nicht, weil die den einen Künstler, den ich im Auge habe, der ist auch wirklich saugut. Man muss ihm auch das lassen. Also im Gegenteil, ich freue mich wirklich und jedes Bild, das ich von ihm sehe, ist geiler als das davor. Aber der geht mit so einem Business-Mind ran. Der weiß jetzt schon wahrscheinlich, wo er nächstes Jahr im September ist. Ich wusste halt nicht mal. Ich wusste halt, ich bin jetzt in L.A. und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, kannst du jetzt das machen? Und dann habe ich halt das gemacht. So, und dann bin ich halt so kreuz und quer durch die Welt geflogen. Und dem Ganzen wurde dann eigentlich ein Riegel vorgeschoben, dass halt dann eigentlich Corona gekommen ist. So, das war dann auch so wirklich von heute auf morgen Ende. Also ich saß dann eigentlich, hatte schon ein Flugticket. Ich hätte in Hongkong ausstellen sollen, auf so einer Capsule-Ausstellung zur Art Basel, was ja zu dem Zeitpunkt völlig surreal für mich war, dass da ich, also man würde jetzt in Europa oder in Deutschland, Schweiz lassen wir mal ausgegliedert, würde man sagen, Affordable Art Fair zur Art Basel, nichts darf teurer sein als $50,000. Affordable. Da hatte ich auch schon einen Slot mit einer Galerie aus Hongkong, die auch wirklich mich toll behandelt haben und ja, auf einmal war halt so, boah, wissen irgendwie nicht, wie es weitergeht. Und dann irgendwie waren die auch so, hey, keine Ahnung, aber das ist schon weird hier, komm mal besser nicht. Nicht, weil wir nicht das wollen, wir glauben, dass du nicht mehr zurückkommst. Und die sollten dann auch recht behalten. Also ein paar Tage später war dann auch wirklich Hongkong zu, glaube ich. Und dann ist das ja relativ, also der Rest der Geschichte kennen wir, ne? Und dann war halt erstmal irgendwie so den Businessplan, den ich nicht hatte, dieses Play by the ear, das ging dann für solche Leute wie mich einfach voll in die Hose. Punkt. Weil es war halt so, mal gucken, was passiert. Und dann ist erstmal nichts passiert.
Ja.
Und keiner wusste irgendwas, irgendwie, irgendwo. Ich war da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ich war halt so in meinem Kopf. Ich hatte eine Anfrage für Seoul im Sommer. Ich wusste, dass ich halt nach New York gehen sollte. Und ich hatte hier halt so auch gar nicht einen Markt aufgebaut, weil ich ja eigentlich nur weg war.
Ja, ne?
Also es kannte mich hier auch keiner. Es hat mich auch nicht interessiert, muss man halt auch dazu sagen, weil ich sage, ich mache ja die Sachen in Asien. Ich habe ja meinen Amerika-Markt und ich habe da ja Leute, die verkaufen für mich. Und brauche ich ja erstmal nichts. Hier kann ich ja abhängen und chillen mit Family so. Ne? Mhm. Und dann kommst du auf einmal nicht mehr weg und dann war ich halt erstmal so stuck. Aber manchmal ist ja diese Notbremse ja auch irgendwie geil. Und dann haben wir uns halt arrangiert irgendwie. Ja, ich versuche jetzt halt irgendwie so eine Mischung aus, ich muss mich nicht mehr neu erfinden. Ich bin halt genau die Person, die ich bin. Ich mache halt mal Kunst. Also ich sitze auch gerade an neuen Werken. Die werden komplett anders wie das, was ich vorher gemacht habe. Einfach weil ich halt 2-3 Jahre in mich gegangen bin und ganz andere Sachen halt auch im Kleinen mit weniger Aufwand, mit weniger Produktion drumherum, einfach weil es halt nicht machbar war, dass ich mal 2 Wochen irgendwo so mich verkrieche, so zu machen und versuche halt irgendwie das alles so miteinander zu kombinieren. Ob das machbar ist, I don't know, aber das fand ich halt auch immer so kompliziert, weil ich ja Stefan bin, dann bin ich dieser Kami, dann war ich DJ Kamikaze, dann habe ich dieses Instagram-Handle, you know me well. Das Brand soll, beziehungsweise wird Top Top heißen, wenn ich es nicht mehr aus irgendeinem Grund einen Anfall bekomme und das ändere. Und so, ich habe halt gemerkt, so für mich ist es irgendwie alles normal, aber für so die Außenwelt müsste ich jetzt 7 verschiedene Instagram-Handles irgendwie runterdiktieren und dann sagst du, ja, ist okay, danke, ciao. Am einfachsten ist halt, wenn das irgendwie alles über eine Person läuft und ich glaube, das ist jetzt nach einer langen Reise, habe ich so das Gefühl, bin ich jetzt einfach, wie du schon gesagt hast, Stefan, that's it. Und das läuft jetzt halt irgendwie alles durch. That's what it is. So, das bin jetzt halt in irgendeiner Form, versuche ich das jetzt für mich selber so klar wie möglich darzustellen und für andere auch. Und mal gucken, was passiert. Und im schlimmsten Falle, da freue ich mich aber, weil ich jetzt seit 2 Monaten, wie gesagt, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ich habe jetzt halt wieder angefangen, so Freelance-Jobs zu machen. Das war so, als ob ich nie aufgehört hätte. Aber, und ich glaube, damit kann man dann auch hier einen Punkt dran setzen, habe ich halt versucht, diese ganzen Bad Vibes, die ich so in mir aufgestaut habe und dieses What-Ifs, mir das einmal runterzuschreiben, was ich halt möchte und was ich nicht möchte und habe halt auch tatsächlich zu vielen Jobs Nein gesagt. wo ich mir schon so ein bisschen die Richtung ausdenken konnte, habe ich dann gesagt, hey, geht gerade nicht. Oder habe, und das, da habe ich mich dann noch mehr drüber gefreut, habe dann den Leuten gesagt, weißt du was, coole Idee, aber ich helfe dir, wenn wir es so machen.
Und also unter deinen Bedingungen sozusagen.
Genau. Und ich berate dich erstmal einen Tag und dann entscheiden wir danach, ob wir das Grafikdesign überhaupt noch machen oder nicht. Oder machst du es auch gerne mit jemand anders. Und das hat jetzt aber mehrmals geklappt. Und das hat mich unglaublich zufrieden gemacht. Ist es jetzt gefühlt da, wo ich schon mal war, nur irgendwie mit mehr IQ? Danke.
Ich hätte noch 1000 Fragen an dich, aber ich glaube, ich mache einfach, wenn dann die neue Brand da ist, später wieder mal einen neuen Podcast, dann kann ich noch alles weitere fragen, weil sonst sind wir 3 Stunden am Quatschen.
Mal gucken, wo wir nächstes Jahr stehen.
Genau, genau. Danke vielmals für deine Zeit und deine mega spannende Geschichte. War echt interessant und auch inspirierend, das zu hören. Und ich denke, als letztes kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch einen Tipp geben, was ein Must ist, wenn sie nach Berlin kommen.
Oh, stimmt, Berlin, Must. Ich würde sagen, besucht mal die Dachterrasse vom Barré, weil da hat man eine ganz tolle Aussicht über die ganze Stadt. Ist vielleicht gerade noch so ein Geheimtipp. Und selbst wenn nicht, der Blick ist trotzdem geil.
Danke vielmals.
Bitte, schön. Ciao.
Das war eine Folge der Let Me Introduce You to Germ Edition. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann unbedingt den Podcast abonnieren und ich freue mich natürlich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib mir eine E-Mail an hello@letmeintroduceyoutoo.ch.